Ich möchte heute über einen Text aus dem Alten Testament predigen, und zwar aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Erster Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Es ist das Ende der Geschichte von Josef. Und es heißt hier, und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, also Jakob, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun, vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Gehen wir nochmal zurück auf Vers 15 in dem Text hier. Ja, ihr Lieben, das ist eine der berührendsten Szenen, Begebenheiten in der ganzen Bibel. Wenn man das ganze Umfeld dessen, in welchem Zusammenhang es steht, bedenkt. Es ist die große Versöhnung. Ihr Lieben, Josef, einer der 12 Söhne des Jakob, ist ja in der Bibel in besonderer Weise, hat eine ganz wichtige Bedeutung. Er ist im Grunde genommen auch so wie ein Vorbild auf Jesus, ein Gleichnis auf Jesus. Sein Leben hat eine große Parallelität mit dem Leben Jesu. Das ist ja schon eine Vorschattung auf Jesus. Und in der Geschichte des Josef ist ein Thema der Mittelpunkt. Das ist Versöhnung, Vergebung. Das ist das große Thema. Und genau das ist das große Thema bei Jesus. Das große Thema ist Versöhnung. Und ich denke, dass wir es nötig haben, dass wir über dieses Thema Vergebung, Versöhnung immer wieder neu nachdenken, um die Tiefe dessen zu verstehen, was mit diesem Thema gemeint ist. Wir sind so gewöhnt, das mit dem Begriff Vergebung zu verwenden, dass wir oft die Tiefe nicht mehr ausloten, geschweige denn auch wirklich leben. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Vergebung ist das Zentrum des Evangeliums. Wenn wir an dieser Stelle nicht klar sind, wenn wir an dieser Stelle nicht wirklich das leben, was Vergebung meint, dann haben wir das Evangelium verpasst. Dann können wir noch so sehr Jesus lieben und seinen Willen tun, wenn wir nicht in Vergebung leben, dann leben wir nicht in dem Evangelium. Lass mich das ein bisschen jetzt einbetten in die Geschichte des Josef. Ich ist euch sicher bekannt, ich möchte es euch nur in Erinnerung rufen. Die Geschichte des Josef beginnt eben mit Jakob und seinen beiden Frauen, die er da im Irak gewonnen hat, als er vor seinem Bruder Esau floh. Und da gab es 12 Söhne, 10 von der Lea und 2 von der Rahel. Die Rahel, das war eigentlich seine Lieblingsfrau, um die er eigentlich zuerst betrogen wurde. Aber die Rahel ist dann auf der Rückkehr von Irak in das Land der Väter, also nach Kanaan, wie es noch damals geheißen hat, ist sie gestorben. Bei der Geburt des Benjamin, des Jüngsten, und der Josef war der Vorletzte. Und diese 2 letzten Söhne waren ganz besonders auf dem Herzen des Vaters, so seine Lieblingssöhne. Und scheinbar war gerade der Josef in besonderer Weise sein Liebling. Und es heißt dort gleich am Anfang der Geschichte, und Jakob liebte Josef mehr als die anderen. Diese beiden letzten Kinder haben den Jakob natürlich immer erinnert an die Rahel. Und er hat diese Liebe zu Josef ausgedrückt. Er hat ihm, wie wir wissen, diesen besonderen Rock, einen bunten Rock scheinbar, geschenkt. Und ihn natürlich, das hat natürlich Eifersucht hervorgerufen zu den anderen Brüdern. Aber dann gab es noch einmal 2 besondere Träume, die der Josef gehabt hat. Ein Traum von den Garben am Feld, die 12 Söhne des Jakob repräsentieren. Und eine hat sich aufgestellt, das war die Garbe des Josef. Und plötzlich haben sich alle anderen rundherum gestellt, die Garbe, und haben sich tief vor ihm verneigt. Und dann hat er noch einmal einen Traum gehabt, wo er gesehen hat, wie 11 Sterne und Sonne und Mond als Beispiele, also als Bilder für Vater und Mutter, wie sie sich auch alle vor ihm verneigt haben. Das hat den Zorn der Brüder hervorgerufen, aber auch der Eltern, die waren auch ein bisschen böse, weil er das so erzählt hat. Und sie haben dann ausgesprochen, das ist ein wichtiger Satz in der Geschichte, willst du vielleicht einmal König über uns sein und über uns herrschen? Das ist die Einleitung zu der ganzen Geschichte, die dann bis zum Ende weitergeht. Wir wissen dann, wie Josef bei einer guten Gelegenheit, wo er seine Brüder am Feld weit weg von zu Hause besuchte, dann in die Grube geworfen wurde. Man wollte sich an ihm rächen. Der Ruben, der Älteste, wollte ihn noch retten, ist aber zu spät gekommen. Die anderen Brüder haben ihn dann verkauft an eine Karawane, die nach Ägypten gekommen ist. Und er wurde dort als Sklave, kam er dann an den Hof des Potiphar. Das war ein Hochangestellter, ein Höherangestellter beim Pharao. Und ihr kennt die Geschichte, Josef war immer treu seinem Herrn, er hat immer versucht, dem Willen Gottes zu gehorchen, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er ist dann unschuldig verurteilt worden zum Gefängnis, weil ihm eine sexuelle Affäre angedichtet wurde von der Frau des Potiphar, die nicht stimmte, und dann versumperte er ihm sozusagen im Gefängnis, war dort mehrere Jahre, bis dann auch der Bäcker und der Mundschenk des Pharao ins Gefängnis kamen. Und dort hat er dann Josef 2 Träume gedeutet, einen für den Mundschenk, einen für den Bäcker. Beide sind in Erfüllung gegangen. Und der Mundschenk, der wurde eingesetzt beim Pharao. Und Josef hat ihm noch gesagt, wenn du beim Pharao bist, denk doch an mich. Leg ein gutes Wort ein. Er hat aber vergessen drauf. Bis der Pharao dann einen enormen, wichtigen Traum gehabt hatte. Und kein Wahrsager im Land, kein Weiser im Land konnte deuten. Und da hat sich der Mundschenk erinnert an den lieben Josef, dass er ihm ja einen Traum gedeutet hat. Und so wurde Josef herausgeholt. Josef hat diesen Traum dann gedeutet von den 7 fetten Kühen und den 7 mageren Kühen, von den 7 fetten Ähren und den 7 mageren, und die mageren haben die fetten gefressen und so weiter. Und Josef hatte die Deutung, dass es 7 Jahre kommen würde, die sehr, sehr reichhaltig sind, was die Ernte betrifft, aber dann kommt eine riesige Hungersnot, die 7 Jahre ist. Und Josef hat gesagt, ja, wir sollten Vorratshäuser machen in den 7 fetten Jahren, um dann für die mageren Jahre genügend Korn zu haben für die Bevölkerung. Und dadurch ist er erhöht worden zum zweiten Mann unter dem Pharao. Und dann nach einer gewissen Zeit ist diese Hungersnot nicht nur in Ägypten, sondern hat sich in anderen Teilen des Nahen Ostens ausgebreitet, auch zu den Brüdern des Josef und seinem Vater in Kanaan. Und sie haben gehört, dass in Ägypten eben genug Korn zu kaufen gibt. Und deswegen ist eine Delegation, 10 Brüder, nicht der Benjamin, der ist zu Hause geblieben, den hat der Vater nicht mitgehen lassen. Und so haben sich die Brüder auf den Weg gemacht, den Josef aufzusuchen. Also sie wussten ja nicht, dass es Josef war. Und jetzt beginnt sozusagen ganz ausführlich eine Erzählung, das ist sicherlich einer der Erzählungen, die so tief ins Herz eindringen, dass einem wirklich die Tränen kommen, allein wenn man das liest. Und das Ende der Geschichte ist dieser Text, den ich gerade jetzt gelesen habe. Die kommen zu dem Josef, sie erkennen ihn nicht, aber Josef erkennt sie sofort. Und nun beginnt ein Prozess. Und dieser ganze Prozess ist ein Prozess, der mit Versöhnung zu tun hat. Deswegen sage ich das auch. Das ist ein Prozess, in dem Schritte der Versöhnung gezeigt werden. Der Josef hatte natürlich vor, von Anfang an, sich seinen Brüdern zu erkennen zu geben, aber er hat es nicht getan. Er hat am Anfang sozusagen durch sein Verhalten diesen Prozess inneren Verwandlung und der inneren Umkehr bei den Brüdern herausgefordert und hat sie sozusagen gefördert dadurch auch. Der Josef hat sie verdächtigt, diese 10 Brüder, dass sie Spione sind, dass sie eigentlich gar nicht nur Korn kaufen wollen, sondern dass sie das Land ausspionieren wollen für einen Angriff ihres Volkes von auswärts. Und hat sie sozusagen dann auch bestrafen wollen. Und die einzige Möglichkeit, die er ihnen gegeben hat, zu beweisen, dass sie nicht Spione sind, war, dass er gesagt hat, okay, einen von ihnen, den Simeon war das, den lasse ich hier gefangen. Und ihr anderen geht zurück zu eurem Vater, denn er hat zuerst einmal ausgefratschelt sie, wie es dem Vater geht und wie es zu Hause aussieht. Und gesagt, und wenn ihr wieder zurückkommt mit dem Benjamin, eurem jüngsten Bruder, dann glaube ich euch, dass ihr keine Spione seid. Und so hat er diesen einen gefangen gesetzt und die anderen Brüder sind nach Hause. Und da in dieser Szene, da wird schon berichtet darüber, da wird sozusagen beschrieben, was in den Herzen vorgegangen ist. Und sie haben das ja auch miteinander ausgesprochen, die Brüder, vor den Ohren des Josef, haben nicht gewusst, dass der Josef das versteht. Weil er hat in Ägyptisch gesprochen, hat immer mit einem Übersetzer mit seinen Brüdern gesprochen, nicht in hebräischer Sprache. Aber Josef hat natürlich verstanden, was die Brüder gesagt haben untereinander. Und da haben sie dann das erste Mal, findet man das in dieser ganzen Josefsgeschichte, wo die Brüder anfangen, etwas zu verstehen. Buße beginnt immer mit Erkenntnis. Ohne Erkenntnis wird nie Buße stattfinden. Mit einer Bekenntnis, die betroffen macht. Nicht nur einer sachlichen Erkenntnis, ihr habt da was Falsches gemacht, sondern eine Erkenntnis, die betroffen macht, die in dem Herzen eine große Betroffenheit hervorruft. Und sie fangen an, wie sie nun merken, dass da jetzt etwas sich abspielt, was gefährlich für sie sein könnte. Und sie haben auch gedacht, wie sollen wir jetzt zum Vater zurückgehen und ihm die ganze Geschichte erzählen, dass jetzt der Simeon da gefangen ist, er kommt vielleicht nie mehr wieder zurück. Einer ist schon nicht mehr zurückgekommen, denn sie haben ja dem Vater erzählt, dass der Josef von einem Tier angefallen wurde und zerfressen wurde. Und jetzt sollen sie zum Vater zurückgehen und sagen, ja, es gibt einen zweiten Sohn, der wird vielleicht auch nicht mehr zurückkommen. Das würde der Vater nicht mehr überleben. Das waren ihre Gedanken und sie haben das auch ausgesprochen zueinander. Und sie haben erstmals gesagt, das ist etwas, was jetzt geschieht, da bei Josef, was einen deutlichen Zusammenhang hat mit der Schuld, die wir an Josef vollbracht haben. Obwohl der Josef in dem Ganzen, sozusagen in den Gedanken der Brüder ja gar nicht vorkam. Wir haben ja keine Ahnung gewusst, dass der Josef vor ihnen steht. Aber sie haben diesen Zusammenhang sehr schnell hervorgerufen. Das geschieht uns jetzt, weil wir damals das Flehen des Josef nicht gehört haben. So steht es dort. Das heißt, der Josef hat das auch das erste Mal gehört, wie die Jünger gedacht haben damals. Das haben sie ja nicht, hat er ja nicht mitbekommen. Er hat jetzt gehört, wie sie sagen, wir waren so hartherzig und wir haben dieses Flehen nicht gehört, dass er uns angefleht hat, sie sollen ihn doch nicht verkaufen oder ihm nichts zuleide tun, und wir waren hart und haben seine Stimme nicht gehört. So sagen sie. Und der Ruben kommt dann noch, sagt, ja, ich habe ja auch gesagt, wir sollten den Josef nicht verkaufen, aber wir haben es dann doch getan. Und so war eine Erkenntnis in den Herzen der Brüder ohne Entschuldigung. Also ohne, dass sie das rechtfertigen. Es ist kein Wort davon, ja, aber der böse Vater, der hat immer den Josef so bevorzugt und deswegen haben wir das getan. Das ist, muss man doch verstehen, dass man so einen Zorn hat. Nein, gar nichts von dem. Einfach nur das, was jetzt los ist, da vor dem Josef. Das ist eine Folge wie eine Strafe, die Gott uns jetzt gibt, weil wir damals so böse gehandelt haben. Das war ein erstes, sozusagen, tiefes Geschehen, das mit Versöhnung, das mit Vergebung zu tun hat. Dann kehren sie zurück und sagen dem Vater die ganze Geschichte. Der Vater lässt sie natürlich nicht gehen mit dem Benjamin, sagt, das kommt gar nicht in Frage, das überlebe ich schon gar nicht, wenn der Benjamin auch noch jetzt von mir weggenommen werden würde. Aber die Hungersnot war dann so stark, dass sie es dann doch erlaubt haben, dass der Benjamin mitzieht. Und sie sind dann noch einmal zurück. Und es ist so schön zu sehen, wie einer von den Brüdern, es ist der Juda. Der Juda ist der Stammvater von Jesus. Es ist nicht zufällig, dass das das Judas war. Juda. Er hat sein Leben dafür eingesetzt, vor dem Vater gesagt hat, ich bürge mit meinem Leben, dass ich den Benjamin wieder zurückbringe. Da ist eine Umkehrung geschehen. Versteht ihr? Zuerst dieses Bewusstsein, wir haben ganz, ganz schwer gesündigt an unserem Bruder. Und jetzt aus der Besinnung heraus kam eine Umkehr im Herzen. Damals hatten sie den Josef im Stich gelassen, ihren Bruder. Weg mit ihm. Und jetzt sagt der Juda, ich lege mein Leben vor dich hin. Ich setze mein Leben dafür nicht ein, dass ich den Benjamin zurückhole. Damals war es nicht so beim Josef. Das ist sehr interessant, wie da innere Prozesse geschildert werden, was sich da sozusagen verändert hat. Okay, sie kommen also nun und der Josef sieht den Benjamin, er bricht in Tränen aus, er muss hinaus, weil er nicht weinen wollte vor seinen Brüdern. Und alles, was dann geschieht, ich will jetzt nicht alle Details erzählen, sind sehr, sehr merkwürdig für die Brüder. Und dann zum Schluss entlässt er sie wieder, und ihr kennt diese Geschichte mit dem Becher, wo der Josef dann Befehl zu einem Haushalter, dass er nicht nur das Geld, das für das Getreide, sondern auch den goldenen Becher, aus dem der Josef getrunken hat, immer in den Sack geben wird. Natürlich nur als ein Test. Und nachdem sie dann aus der Stadt draußen waren, befehligt der Josef, dass man ihnen nachreitet und dass man sie beschuldigt, ihr habt den Becher des Josef gestohlen, also des Königs sozusagen. Und er hat euch so viel Gutes getan und ihr bestiehlt ihn und so weiter. Und die Brüder sind vollkommen entsetzt und wissen natürlich, dass sie nichts gestohlen haben und sagen, ja, du kannst nachschauen, jedem Sack, du wirst nichts finden. Und das tun sie dann auch. Und der Oberste, der Hausmeister sozusagen, er fängt beim Ruben an, beim Ältesten. Also es geht dann durch bis zum Benjamin. Das ist ja auch eine Szene, die genau bewusst so gemacht wurde von dem Haushalter, dass man beim Letzten dann erst den Becher findet, denn er war ja beim Benjamin. Und dann großes Entsetzen. Die Brüder sind entsetzt. Es war nämlich ausgemacht, die Brüder haben gesagt, wenn du den Becher findest bei irgendjemandem von uns, dann soll er des Todes schuldig sein. Du kannst ihn sozusagen, der muss dann auch sterben, weil das war dann seine Schuld. Aber wir, haben die Brüder gesagt, gehen dann auch mit nach Ägypten zurück. Der eine muss sterben, aber wir gehen auch zurück als Sklaven. Nun, sie kommen zurück, sie kommen wieder vor den Josef. Der Josef klagt sie an und sagt, was ihnen sozusagen einfällt, dort den Becher zu stehlen. Und dann tritt der Juda wieder auf vor dem Josef. Er weiß immer noch nicht, dass es Josef ist, ja. Und legt sein Leben noch einmal in die Waage für seinen Bruder Benjamin. Sagt noch einmal, ich habe bei meinem Vater versprochen, dass ich zurückkehre. Er hat dem Vater damals gesprochen, du kannst auch meine beiden Söhne töten. Hat der Juda dem Jakob gesagt, wenn ich sie nicht mehr zurückbringe. Und jetzt legt er sein eigenes Leben hin. Du kannst mich nehmen, du kannst mich töten oder als Sklave nehmen, vor dem Josef jetzt. Ja. Und das ist sozusagen der letzte Test, dass da in den Brüdern sich etwas total verändert hat, Und dann hält es der Josef nicht mehr aus, und er fängt an, laut zu weinen. Zuerst noch geht er noch einmal hinaus. Und dann schickt er alle ägyptischen Beamten hinaus. Und dann gibt er sich zu erkennen und sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Ich glaube, das ist ein Satz in der Bibel. Also das ist eines der Szenen, die zu den tiefgehendsten, berührendsten Szenen gibt, die es überhaupt gibt. Und das ist auch ein Bild für Jesus. Ich weiß nicht, ist auch ein Bild für, wie Jesus sich seinen Brüdern, also Jesus dem Volk Israel, zu erkennen gibt. Es hat so viele Elemente, diese Josef-Geschichte, die ich jetzt gar nicht ausloten kann. Also diesen Aspekt von Jesus und dem Volk Israel lasse ich jetzt aus. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte das jetzt in persönlichem Sinne auch verstehen, so wie es ja ursprünglich jetzt nochmal auch zu verstehen ist. Also der Josef, er gibt sich zu erkennen, die Brüder, und er redet mit ihnen. Und sie geben keine Antwort. Das heißt, sie sind stumm geworden vor Schrecken. Es war so ein Schrecken auf sie gefallen, dass sie kein Wort herausgebracht haben. Sie sind natürlich vor ihm zu Boden gefallen. Die Träume kommen in Erinnerung, die Josef gehabt hat, dass sich alle vor ihm gebeugt haben. Jetzt passiert es. Sie selber, sie werden nicht gezwungen, auf den Boden zu fallen. Sie selber fallen auf den Boden vor ihm. Sie sind schon vorher mal vor ihm zu Boden gefallen, wie sie gefleht haben. Er soll ihnen doch nichts antun. Und nun, Josef macht klar seinen Brüdern, dass er ihnen vergibt. Mit vielen Worten. Und am Ende sagt er dann, so, jetzt geht nach Hause und bringt den Vater mit. Holt den Jakob. Und ich werde hier im Lande Gosen, also in einem gewissen Teil, einen sehr fruchtbaren Teil von Ägypten, werde ich ein Land für euch vorbereiten, in dem ihr wohnen könnt. Zumindest so lange, bis die Hungersnot vorüber ist. Und sie gehen dann, sie holen den Vater. Und die nächste Szene, wie Josef seinem Vater begegnet. Auch das muss ja etwas Unglaubliches gewesen sein. Das war ja wirklich so, ist ja kein Märchen, was ich da erzähle. Wie es da dem Jakob ergangen ist, wie er seinen Sohn Josef, den er tot geglaubt hat, wieder umarmen darf. Und dann leben sie in Ägypten. Und das heißt, sie lebten 17 Jahre. 17 Jahre nachdem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat, ja, muss man jetzt sich bewusst vor Augen halten. Nach 17 Jahren stirbt der Jakob in Ägypten. Und er hat ihnen vorher das Versprechen abgenommen, wenn ich sterbe, bringt mich bitte zurück nach Kanaan, das dann später Israel wurde, und begrabt mich dort. Warum? Weil sein Großvater, der Großvater von Abraham, war der Großvater von Jakob war der Abraham, der hatte, wie er von Irak, also nach Kanaan gekommen ist, hat er dort in der Nähe von Hebron, im Süden von Jerusalem, hat er eine Höhle gekauft. Das war eines der wenigen Stück Lands, das er besessen hat aus dem damaligen Kanaan. Das hat er noch ihnen nicht gehört, den Israeliten. Aber sie haben eine Grabstätte. Und in dieser Grabstätte waren Abraham begraben, Sarah begraben, Isaak, der Sohn, begraben, die Rebekka, die Frau vom Isaak, begraben. Und Jakob hat gesagt, das ist die dritte Generation, ich will auch dort begraben sein, wo die anderen begraben sind. Und es wird dann berichtet, wie eine ganze, ja, das muss eine große Delegation gewesen sein, die da von Ägypten nach Hebron gezogen ist. Alle Brüder waren dabei, der Josef war dabei, eine ganze Reihe von den Obersten des Pharaos, nicht der Pharao selber, aber eine ganze Reihe von Obersten, das muss eine unglaubliche Zug da gewesen sein, eine Karawane, die sich da aufgemacht hat mit dem Leichnam, um diesen Leichnam dorthin zu bringen. Na, in die Höhle Machpelah heißt sie. Die gibt's ja heute noch, kann man ja auch anschauen bei Israel reisen, bei Hebron. Und nachdem sie dann diese Begräbnis durchgeführt haben, ziehen sie alle wieder zurück nach Ägypten. Sie bleiben nicht in Israel, nicht in Kanaan, weil das war nur Hungersnot, sondern sie ziehen alle zurück. Und jetzt setzt dieser Text ein. Dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, der mit dem Wort beginnt, und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, das ist nach dem Begräbnis, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar das all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. 17 Jahre sind vergangen. Nach 17 Jahren ist dieser Gedanke in ihnen. Das bedeutet doch, die waren doch die ganze Zeit, obwohl der Josef ihnen immer sehr freundlich gegenüber war, auch diesen 17 Jahren, wo auch der Vater bei ihnen war noch, haben sie innerlich, waren sie von Angst zerfressen. Es kommt vielleicht der Tag, wo der Josef sich rächt an dem, was wir ihm angetan haben. Sie haben ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, die ganze Zeit, obwohl Josef ihnen vergeben hatte. Ihr Lieben, das ist eine bekannte Sache. Auch bei uns kann das passieren. Eine interessante Sache, dass wir haben um Vergebung gebeten, wir haben Vergebung empfangen, aber das schlechte Gewissen bleibt. Und es drückt uns ständig. Kann jahrelang sein, dass wir von einem schlechten Gewissen, wenn wir nur dran denken an diese Situation, wo wir schuldig geworden sind, kommt das Ganze wieder hoch. Und der Feind benutzt das natürlich auch, um uns immer und immer wieder anzuklagen. Das ist nicht Ungewöhnliches, was da passiert. Natürlich, hier in dieser Geschichte hat es ja dramatische Auswirkungen gehabt, das Ganze. Deswegen ist es verständlich, dass sie die ganze Zeit mit dieser Sache zu kämpfen hatten. Und nun, ihr Lieben, kommt eine ganz große Szene. Also es ist ja alles sehr, sehr geschildert, so ganz knapp und kurz, aber es ist mir irgendwie so deutlich, dass dahinter stecken so viele wichtige Dinge und Botschaften, die für auch für uns wichtig sind. Nämlich, sie halten es jetzt nicht mehr aus, die Brüder, mit diesem schlechten Gewissen. Und bevor nun der Josef vielleicht irgendetwas mit ihnen anstellt und sich rächt, ergreifen sie die Initiative. Sie warten gar nicht, dass Josef etwas tut, sondern sie ergreifen die Initiative und thematisieren dieses schlechte Gewissen, thematisieren diese Schuld. Vielleicht, es steht in den Texten an keiner Stelle geschrieben davor, wo die Brüder ganz sozusagen, sage ich einmal offiziell, den Josef um Vergebung gebeten haben. Vielleicht ist es das erste Mal jetzt, wo sie so ganz bewusst mit eigenen Worten dieses Wort aussprechen, vergib uns. Sie haben gewusst, dass er ihnen vergeben hat. Und ihr Verhalten war ja auch so, dass sie gezeigt haben, wie sehr ihnen alles leid tat. Aber vielleicht haben sie das so abschließend noch nie ausgesprochen. Das wird nicht erschienen. Das wird das erste Mal an dieser Stelle, wo wir hören, dass die Brüder zu dem Josef sagen, vergib. Und das ist interessant. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wo es heißt, Vers 16, es ist ein bisschen kompliziert geschrieben hier, da heißt es, so entboten sie dem Josef und ließen sagen. Das heißt, sie haben eine Delegation von Vertrauten, ihnen vertrauten Leuten zusammengestellt und haben sie zum Josef geschickt. Sie haben das gar nicht selber. Sie haben es vor lauter Angst gar nicht gewagt, danach dem Tod, wie sie dann wieder zurück waren, vor ihn zu treten. Er hat ja nicht mit ihnen zusammengelebt. Er war ja wieder am Königshof und sie haben in einem anderen Teil gelebt. Also so mussten sie, so haben sie, sie sind sie nicht selber zu ihm, sondern haben eine Delegation zusammengestellt und haben gesagt, es ist so schön, wie sie sagen, dein Vater, es ist ja ihr auch, aber sie sagen, dein Vater hat vor seinem Tod uns befohlen und gesagt, bittet den Josef um Vergebung. So sollte er sprechen, kommen dann die nächsten Sätze hier. Gut, lassen wir es gleich so. Und ihr Lieben, das ist ein eigenes Kapitel, aber lasst mich nur diesen einen Satz dazu sagen. Vergebung erbitten ist nicht eine Wahlmöglichkeit von uns Menschen. Es ist befohlen von Gott. Das ist wichtig. Seinen Jüngern, denen, die an ihn glauben, gibt er nicht die Wahl, willst du oder willst du nicht um Vergebung bitten, sondern es ist eine Weisung des Vaters, wie wir mit Schuld umgehen müssen. Es ist ihm nicht egal. Der Vater hat uns geboten, wir sollen um Vergebung bitten. Das ist für mich so dieses Bild, der Vater im Himmel, er will. Und wenn er etwas will, dann ist es nicht nur ein Vorschlag, dass wir um Vergebung bitten. Ihr Lieben, wenn wir schuldig geworden sind und wenn wir sozusagen in einer Situation sind, wo wir diese Schuld erkannt haben, dann ist es ein Gebot Gottes, dass wir um Vergebung bitten. Umgekehrt genauso. Wenn jemand an uns schuldig geworden ist, dann ist es ein Gebot Gottes, dass wir vergeben. Es ist nicht unsere Großzügigkeit. Es ist ein Gebot. Ihr Lieben, deswegen, das ist das Zentrum des Evangeliums. Da hat Jesus am Kreuz keinen Spaß gemacht, als er sein Leben hingegeben hat. Das war das Tiefste, was es überhaupt gibt. Und damit dürfen auch wir nicht spaßen. Das ist etwas unglaublich Ernsthaftes, Vergebung. Von beiden Seiten, Vergebung bitten und vergeben. Okay. Und nun sagen sie durch diese Boten zunächst einmal, aber es ist ja ihre Bitte, und sie sagen zu ihm, ach, vergib doch. Das erste Mal, wo das ausgesprochen wird aus dem Mund, zuerst durch die Boten, dann kommen sie eh direkt auch zum Josef, wie es dann heißt. Aber es heißt doch, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Zweimal. Vergib doch. Und es ist interessant, dass hier in dem ersten Satz, wo es steht, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass die Schuld, die sie hier bekennen, mit zwei Begriffen, unterschiedlichen Begriffen beschrieben wird. Das eine ist, vergib doch das Verbrechen, und dann heißt es, und ihre Sünde. Ist es dasselbe Geschehen gemeint, ja? Ist nichts Unterschiedliches. Das ist das, wo sie ihrem Bruder verkauft haben. Aber was damit gesagt ist, ist, wenn man ein bisschen die Wurzel dieser beiden Begriffe herannimmt, dann wird etwas sichtbar von dem, was Sünde eigentlich meint. Das Wort, das hier für Verbrechen steht im Hebräischen, von der Wurzel heißt, dass das Eigentumsrecht Gottes beschnitten wird. Das ist zum Nachdenken. Das ist, wie wenn Gott etwas weggenommen wird, was ihm gehört. Es ist wie ein Raub. Das ist der Hintergrund dieses Wortes. Damit werden zunächst einmal zwei Dinge gesagt. Jede Sünde, ihr Lieben, ist ein Vergehen an Gott. Wenn ich zu meiner Frau ganz schlechte Worte sage und sie beleidige, es ist nicht nur eine Sünde an ihr, es ist zuerst eine Sünde an Gott. Jede Sünde, auch wenn sie nur sachlich ist, ich habe was gestohlen, ist ein Vergehen an Gott. Das heißt, es ist etwas, was die Beziehung zu Gott zuerst stört und dann auch zum Menschen natürlich. Ja. Das Eigentumsrecht wird beschnitten, indem die Brüder schuldig geworden sind an Josef, haben sie Gott etwas weggenommen, nämlich diesen Josef, den er geschaffen hat und den er unendlich liebt, Gott. Sie sind an ihm schuldig geworden, indem sie etwas getan haben, was an einem seiner Kinder getan wurde. Und damit haben sie ihn verletzt. Immer wenn wir schuldig werden, dann berauben wir Gott. Berauben wir ihn seines Besitzes, eines Menschen. Wenn wir an einem Menschen schuldig werden, wir rauben ihm den sozusagen. Wir tun etwas an ihm. Er gehört ja Gott. Josef gehörte Gott. War ja sein Kind. Und wenn ich ihn angreife, greife ich Gott an. So ist das zu verstehen. Oder ich beraube ihn seiner Ehre. Oder ich beraube ihn, wenn ich einen verkehrten Weg wähle. Dann beraube ich ihn seiner Pläne, die er mit mir hat. Es ist immer ein Raub. Es ist immer etwas, was sozusagen Gott beschneidet mit Sünde. Und deswegen ist Sünde immer etwas, was gemeint ist als ein Begriff, der ausdrückt, dass wir die Beziehung zu Gott in dem Moment, wo wir sündigen, stören. Auch wenn uns das gar nicht in den Sinn kommt. Aber das ist eigentlich gemeint. Und der Josef in seiner ganzen Geschichte versteht das immer so, dass das, was sie da gemacht haben, ist ja etwas, was mit Gott zusammenhängt. Die ganze Sache hat mit Gott zu tun, nicht nur mit ihm, dass sie an ihm schuldig geworden sind. Und der zweite Begriff Sünde, der hier als Sünde übersetzt wird, hat im Hebräischen die Bedeutung, die wir kennen auch, und immer wieder schon einmal auch ausgesprochen haben. Das Wort Sünde an dieser Stelle mit diesem Begriff heißt das Ziel verfehlen. Wenn wir sündigen, dann verfehlen wir das Ziel, das Gott mit uns gesetzt hat. Ganz egal was. Das ist sehr interessant. Indem die Brüder schuldig geworden sind am Josef, haben sie das Ziel verfehlt, das Gott mit ihnen, mit den Brüdern gesetzt hat. Das hat Folgen. Nun, das Schöne, und das sage ich jetzt gleich dazu, Vergebung heißt, dass das wieder aufgehoben wird. Diese Zielverfehlung, dieser Raub, das ist Vergebung. Ich will nur sagen, das ist etwas ganz, ganz Tiefes, gleich jetzt noch vorweg. Nun, sie sagen dieses wunderbare Bekenntnis vor dem Josef und sie drücken aus ihr Bewusstsein dessen, dass sie vor Gott und dass sie vor dem Josef schuldig geworden sind und sagen, vergib. Und auch dieses Wort vergib im Hebräischen hat eine besondere Bedeutung. Das heißt aufheben, etwas ungültig erklären, ja, und wegtragen. Und damit ist gemeint, wenn jemand vergibt, wenn Gott vergibt, dann hebt er diese Sache, wo man schuldig geworden ist, auf, dann trägt er diese Schuld weg, er legt sie auf Jesus. Warum? Das ist nicht das Einzige. Damit das Hindernis in der Beziehung zwischen ihm und uns wieder freigelegt ist. Und es zu einer Wiederherstellung der Beziehung kommt. Ihr Lieben, Vergebung ist mehr als nur etwas, was ich falsch gemacht habe, ist von mir weggenommen worden. Punkt. Nein. Dadurch, dass es weggenommen wurde, ist die Beziehung wiederhergestellt. Das ist noch viel mehr. Und ihr Lieben, wenn man das jetzt umlegt auf uns, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir einem anderen vergeben, dann ist es dieselbe Dimension. Es ist nicht nur, dass wir ihm vergeben, dem anderen, dass er irgendwie mich beleidigt hat, sondern es ist, wenn das vergeben ist, wenn ich wirklich vergebe, dann ist die Beziehung wiederhergestellt. Oh weh, oh weh. Ihr Lieben, das ist oft nicht die Wahrheit in unserem Leben. Oft ist es so, dass ich sage, okay, ich vergib ihm, was er getan hat, aber mein Herz bleibt eine Mördergrube. Mein Herz ist weit weg von ihm und sagt, dem werde ich nicht mehr so schnell vertrauen. Das ist nicht Vergebung, versteht ihr? So wie Gott sie gedacht hat. Vergebung ist etwas so Tiefes, wir können das gar nicht ausloten. Und wir sehen an dieser Stelle, wenn wir wirklich vergeben wollen, brauchen wir übernatürliche Kraft, um wirklich vergeben zu können. Vergebung ist nicht nur die Aufhebung einer Schuld, dass wir sagen, okay, das soll jetzt nicht mehr gelten, diese Schuld, die du an mir begangen hast, sondern es heißt viel mehr. Ich lasse die Beziehung zu dem anderen so wiederherstellen, als ob nichts geschehen wäre. So vergibt Gott. Das ist eigentlich gemeint mit Vergebung. Wegnehmen einer Schuld, aufheben einer Schuld, damit die Beziehung wiederhergestellt ist. So wie eine Straße, wo Steine im Weg liegen, eine Straße verbindet und es ist ein Hindernis, wenn es weggeräumt wird, dann kann man wieder diese Straße fahren, dann ist es wieder ein freier Zugang in die Beziehung zu Gott. So hat Gott vergeben. Das ist das Tolle. Er hat die Schuld auf Jesus gelegt, um uns zu versöhnen. Versteht ihr, Vergebung ist Wegnahme von Schuld und Versöhnung. Da wird etwas wiederhergestellt an Beziehung. Und jedes Mal, wenn wir vergeben oder Vergebung erlangen, dann ist es in beide Richtungen etwas. Nämlich auf der einen Seite, dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dass meine Beziehung zu meinem Bruder und zu meiner Schwester, an der ich schuldig geworden bin oder sie an mir, wiederhergestellt wird. Und ihr Lieben, es ist einfach zu sagen, ich vergebe dir. Aber es ist nicht einfach, den Heiligen Geist den Raum zu geben, dass er auch meine Beziehung wiederherstellt zu dem anderen. Das ist aber gemeint mit Vergebung. Dass ich ihm so vertraue wie vorher. Und. Das ist ein eigenes Thema. Ich will das nur sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und nun, es ist so schön, wie sie das gesagt haben zu dem Josef. Heißt es, da weinte Josef. 17 Jahre nachher. Das ist eine Szene jetzt, für sehr lange nachher. Als sie zu ihm redeten, das waren die Gesandten, die Abgesandten, ja, da weinte Josef. Und Josef ist ein Bild für Jesus. Ist ein Bild für Jesus. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir von ganzem Herzen Buße tun und um Vergebung bitten, oder wir vergeben jemanden anderen, beide Richtungen, dann weint Jesus vor Freude. Ist ein Bild jetzt, ja. Das bewegt ihn zutiefst innerlich. Das zeigt aber auch, wie sehr es ihn schmerzt, wenn wir sündigen. Dass es wirklich etwas ist, was die Beziehung zu ihm stört. Egal was es ist. Wir nehmen das oft so als kleine Sachen, die Sünde, wie es Kavaliersdelikte oder was auch immer. Aber für Jesus ist es nicht so. Weil Josef hier ein Bild ist, ein Gleichnis für Jesus, deswegen kann ich das auch so sagen. Und glaube, dass das wirklich auch ein Bild ist dafür, wie sehr nun auch dieser Josef sozusagen innerlich bewegt ist und so Gott bewegt ist, wenn wir ehrlichen Herzens um Vergebung bitten. So, und jetzt die letzten Verse. Und dann heißt es uns, auch seine Brüder gingen dann hin, sie haben das gehört, dass der Vater gemeint hat, jetzt trauen sie sich, zu ihm zu gehen. Zuerst war es eine Delegation. Und sie werfen sich vor ihm nieder und sagen, wir sind nicht mehr würdig, deine Brüder zu sein, nimm uns als deine Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, und ihr Lieben, das sind die Worte, die er jetzt spricht, gehören zu den gewaltigsten Worten, die jemals im Alten Testament und im Neuen Testament ausgesprochen worden sind. Und da wird noch einmal etwas über Vergebung sichtbar, was ich jetzt zum Schluss euch noch so deutlich wie möglich vor Augen stellen möchte. Mir selber. Das erste, fürchtet euch nicht. Das ist in der Sprache, wie Jesus sie ja auch verwendet hat, fürchtet euch nicht, das kennen wir dauernd, ist diese deutliche Heilszusage. Er hätte auch sagen können, ich vergebe euch. Es ist dasselbe, es ist die Heilszusage. Es ist noch einmal diese Heilszusage. Und jetzt kommt etwas Interessantes, ein zweiter Gedanke. Er führt den Gedanken weiter. Josef sagt, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr Lieben, das ist ein Satz, über den man schnell hinwegliest. Aber bleiben wir bei diesem Satz. Einen Moment. Und versuchen wir herauszuspüren, was hinter diesem Satz steckt. Hinter diesem Satz steckt eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis sagt ja, wenn ihr, ich versuche das jetzt mit meinen Worten wiederzugeben, wenn ihr Brüder an mir schuldig geworden seid, dann seid ihr zuerst einmal an Gott schuldig geworden. Er bringt sofort Gott ins Spiel. Ihr seid an Gott schuldig geworden. Und ich sage euch etwas, ich sage das jetzt mit meinen Worten, Gott hat euch schon vergeben. Und weil Gott euch vergeben hat, ist meine Vergebung nichts anderes als eine Bestätigung dafür, dass Gott euch vergeben hat. Habt ihr den Gedanken verstanden? Das ist etwas ganz Wichtiges, was ich jetzt versucht habe zu sagen. Josef sagt damit, anders ausgedrückt, wer bin ich, dass ich euch, Brüdern, die Vergebung verwehren könnte, wenn Gott sie euch schon zugesagt hat? Versteht ihr, was Vergebung ist? Das ist nicht meine Großzügigkeit. Na, jetzt endlich bin ich bereit, nach 3 Jahren, ihm zu vergeben. Gott, jetzt musst du gnädig auf mich schauen, wie toll bin ich, dass ich meinem Bruder vergeben habe. Josef reagiert ganz anders und sagt, ich weiß, dass Gott euch vergeben hat. Warum? Ihr habt ihn um Vergebung gebeten. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man seine Schuld bekennt. Und in dem Moment, wo jemand seine Schuld bekennt, gilt es für fix, dass Gott vergibt. Das hat er gezeigt am Kreuz spätestens. Da wir am Kreuz gestorben ist, Jesus, hat er alle Sünden auf ihn gelegt, auch unsere, bevor wir sie überhaupt getan haben. Und das bedeutet, Auch die Sünde, die ich heute tue, ist schon am Kreuz. Und in dem Moment, also grundsätzlich vergeben, und in dem Moment, wo ich nun um Vergebung bitte, ist es fix, dass mir vergeben ist. Dann ist es nicht mehr eine Augenblicksentscheidung von Gott, soll ich ihm vergeben, soll ich ihm nicht vergeben? Es ist fix. Diese Wahrheit hat der Josef verstanden, obwohl es noch gar kein Kreuz gab. Und hat gesagt, ich weiß, dass Gott vergibt. Ihr habt ihn um Vergebung gebeten. Und deswegen gilt die Vergebung. Wer bin dann ich, dass ich noch grolle für euch, dass ich noch böse bin über euch, dass ich meine Beziehung zu euch abbreche, dass ich es euch jetzt fühlen lasse, dass ihr so böse gewesen seid? Nein. Ich kann eigentlich in meiner Vergebung nur bestätigen, dass Gott euch schon vergeben hat. Ihr Lieben, das ist eine komplett neue Perspektive über Vergebung. Versteht ihr, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Aufgabe, es ist ein Gebot Gottes, dass wir vergeben. Weil er schon vergeben hat, habe ich nicht mehr das Recht, meinen Bruder, meine Schwester an ihn ihrer Sünde zu behaften. Ich darf es gar nicht mehr. Und Jesus sagt das auch sehr deutlich. Wenn ihr nicht bereit seid, sagt er zu seinen Jüngern, einem anderen zu vergeben, dann wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. So ernst nimmt er das. Es ist nicht meine Wahl, ob ich dem anderen vergebe. Denn wenn der andere seine Schuld eingesehen hat, wenn der andere seine Schuld bekannt hat, dann hat ihm Jesus fix gegeben. Und dann kann ich mit meiner Vergebung eigentlich gar nichts anderes tun, als nur bestätigen, was Jesus schon getan hat. Und die Vergebung Jesu ist ja das Entscheidende. Weil die Sünde war ja nicht nur an mir, sondern auch an Gott und ganz besonders an Gott. Und umgekehrt, wenn ich jetzt an jemanden schuldig geworden bin, bin ich auch an Gott schuldig geworden. Das ist ein faszinierender Gedanke, aber der macht uns auch deutlich, wir können mit Vergebung nicht umgehen, wie wir wollen. Wir können nicht grollen, wir können nicht, das hat immer, Unversöhnlichkeit hat einen tiefen Schaden, nicht auf den, den wir die Schuld belasten sozusagen, sondern auf uns selber. Dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Das hat einen schweren Schaden, wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben und mit dem anderen wieder in diese Beziehung zu treten. Ein letzter Gedanke, wo er sagt, jetzt kommt wieder ein Gedanke, den man ein bisschen noch näher sich überlegen darf. Ich will es nur in Kürze sagen. Er sagt nun dazu, er setzt den Gedanken fort. Er sagt, Gott hat vergeben, ich habe kein Recht, euch die Vergebung zu verwehren. Das ist das Erste. Ich vergebe euch auch, weil Gott hat euch vergeben. Wer bin ich, dass ich euch diese Schuld behalte, wenn Gott euch vergeben hat? Und dann sagt er noch mehr. Jetzt geht's noch tiefer, was Vergebung beinhaltet. Er sagt, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt schon von Anfang an, es zum Guten zu wenden, diese Schuld, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ihr Lieben, Gott zeigt, unterstreicht hier seine Vergebung den Brüdern gegenüber auch dadurch, dass er das Böse, das sie getan haben, zum Guten gewendet hat. Es ist unfassbar, dieser Gott. Ich sage das wirklich so, wie es ist. Das ist keine Entschuldigung für uns, dass wir eh Böses tun können und Gott wird immer alles sozusagen, der Papa wird schon richten, irgendwie in diesem Sinne, das ist überhaupt nicht gemeint. Überhaupt nicht gemeint. Böses bleibt Böses. Und weil Böses Böses ist und Strafe verdient hat, ist ja Jesus gestorben und das war eben kein Spaß. Das war eine tödliche, grausame Wirklichkeit. Er hat das getragen. Also da zeigt es auch, dass die Sünde nicht ein Kavaliersdelikt ist. Aber was hier sozusagen deutlich wird, ist, dass Gott so groß ist in seiner Vergebung, dass er sogar durch die Schuld hindurch die Menschen tun, etwas Segensreiches hervorbringen lassen kann. So ist Gott. Er hat das, was ihr böse gedacht hattet, er hat es zum Guten gewirkt. Und Josef geht sogar so weit zu sagen, nicht ihr habt mich nach Ägypten gesandt, sondern Gott hat mich nach Ägypten gesandt. Interessant, wie das formuliert wird. Natürlich war das schuld, dass die Brüder ihn nach Ägypten da verkauft haben. Aber Gott möchte, also Josef möchte ihnen ein Verständnis bringen von dem, was Vergebung meint. Hinter diesem Bösen hat Gott schon von Anfang an etwas vorbereitet im Zusammenhang mit Versöhnung und Vergebung, das zum Segen wird, nicht nur für den Josef, sondern für die ganze Familie. Denn dadurch hat er die Familie vom Hungertod gerettet. Josef wurde zu dem großen Mann in Ägypten, der sozusagen hier einen großen Teil der Bevölkerung in diesem Gebiet damals gerettet hat, auch die ganze Familie gerettet hat. Aus diesem Bösen hat Gott etwas Gutes gemacht. Ihr Lieben, das Böse, das der Josef erfahren hat durch seine Brüder, hat Gott umgedreht in eine Berufung für Josef. Ich sag's noch einmal. Das Böse, das er erlebt hat, hat Gott umgedreht in eine Berufung. Nämlich Ägypten und seine Familie zu retten. Das haben sie alles nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Das Böse, das dir geschieht und mir geschieht und ich mich fürchterlich aufrege und scheinbar mein Leben kaputt macht, kann Gott umdrehen zu einer Berufung. Wir müssen vorsichtig sein mit Beurteilung von Dingen. Es ist unglaublich, was Gott tun kann. Das ist hier sozusagen deutlich. Sage ich es an einem Beispiel. Josef ist ja ein Beispiel auch für Jesus, habe ich gesagt. Das Volk Israel, die Obersten des Volkes Israel, haben Jesus, den Pilatus übergeben, so wie die Brüder den Josef den Ägyptern übergeben haben, zum Tod. War klar, das war ein Todesurteil. Und Gott hat das, was die Brüder Jesu, also sein Volk, Böses mit Jesus vorhatten, zur Errettung der ganzen Welt gebraucht. So ist Gott. Das macht Schuld nicht nichtig, im Sinne von, ist eh wurscht, was wir machen. Ja? Das wäre eine völlig falsche Botschaft. Es zeigt nur etwas aus über die Größe Gottes. Er richtet die Schuld hundertprozentig. Und dieses Gericht hat ihn getroffen. Das zeigt, es gibt nicht eine Vergebung ohne Blutvergießen, wie es im Alten Testament heißt. Ohne dass die Sünde wirklich gesühnt wird. Das ist ganz etwas Schwieriges und etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir das auch verstehen. Wir können niemals leichtfertig mit Sünde umgehen. Aber Gottes Vergebung ist so viel mehr, als wir vielleicht jemals denken. Die Vergebung Gottes besteht nicht nur darin, dass er diese Sache, die ich schuldig geworden bin, wegnimmt. Sagt, das gilt nicht mehr, dass du da gestohlen hast oder dass du das gemacht hast. Die Vergebung ist so groß, dass er auch die Beziehung zu sich wiederherstellt. Er sagt nicht, na, jetzt hast du einmal etwas Verkehrtes gemacht, jetzt vertraue ich dir nichts mehr an. Er vertraut mir wieder Dinge an. Und die Vergebung Gottes ist so groß, dass er die Schuld, die ich begangen habe, sogar zu einem Segen umwandeln kann. Das ist noch einmal eine Dimension. Versteht ihr? Es sind mehrere Dimensionen, die mit Versöhnung und Vergebung zu tun haben, die uns diese Geschichte lehrt. Deswegen, ihr Lieben, Versöhnung ist das absolute Zentrum des Evangeliums. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir wissen, dass durch deinen Tod am Kreuz Vergebung und Erlösung geschehen ist in einer ganz, ganz, ganz tiefen Dimension. Und ich bitte dich, dass du mich, dass du uns alle lehrst, wie wir mit Vergebung in deinem Sinne umgehen sollen. Herr, ich bitte dich, dass du diese Dimensionen von Vergebung mehr und mehr in unser Herz hineinsenkst und uns das immer wieder offenbar machst, dass das Bitte um Vergebung oder das einander vergeben nicht so oberflächlich geschieht, sondern da bedeutet etwas. Führ uns da in die Tiefe dessen hinein, was du gemeint hast und was in dieser Geschichte von dem Josef so wunderbar zum Ausdruck kommt. Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Reichtum, diese Fülle und diese Tiefe von Vergebung und Versöhnung neu offenbarst. Amen.